Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Erlesen digital. Aufgrund der besonderen Umstände heute in der Hörspielversion. Machen Sie es sich zu Hause gemütlich. Wir kommen zu Ihnen. Mein Name ist Finja Jens. Ich bin die Dramaturgin der Produktion Nora, um die es heute unter dem Titel Nicht glücklich, nur lustig gehen soll. Regie führt unser Oberspielleiter Alexander Marusch, der heute nicht dabei sein kann, da die Proben hinter den Kulissen weitergehen. Wir arbeiten fleißig daran, die zahlreichen Premieren und Vorstellungen vorzubereiten, zu denen wir Sie dann hoffentlich ab Dezember wieder bei uns im Haus begrüßen dürfen. Henrik Ibsens Nora, ein Stück über die Emanzipation der Frau. Die titelgebende Nora verlässt ihren Mann und ihre Kinder, um sich selbst zu finden. Sie legt ihre Rolle als Ehefrau und Mutter ab. Das Stück wurde 1879 veröffentlicht, schnell auch in andere Sprachen übersetzt und weltweit kontrovers diskutiert. In diesen Diskussionen ging es vor allem um das Frauenbild, das Ibsen im Stück propagiert, und diesem Thema wollen wir uns heute auch literarisch annähern. Unterstützt werde ich dabei von Christine Heil, die die Titelrolle in unserer Inszenierung spielen wird, und von Christian Hellriegel, der ihren Mann Thorwald Helmer spielt. Zum Einstieg habe ich eine Reihe von Zitaten von und über Frauen zusammengetragen. Ein kurzer Überblick über Frauenbilder durch die gesamte Menschheitsgeschichte hindurch. Lassen Sie diese Sammlung einfach mal auf sich wirken.
Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi, die Frauen ihren Männern wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie Christus das Haupt der Kirche ist. Er, der Retter des Leibes. Doch wie die Kirche sich Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Brief des Paulus an die Epheser, Kapitel 5, Vers 21 bis 24.
Wenn das Endziel der Frauenbewegung einmal erreicht ist, so wird es kein führendes Geschlecht mehr geben, sondern nur noch führende Persönlichkeiten. Helene Lange.
Es gibt ein gutes Prinzip, das die Ordnung, das Licht und den Mann geschaffen hat. Und ein böses Prinzip, das das Chaos, die Finsternis und die Frau geschaffen hat. Pythagoras.
Wenn eine Frau zur Realität durchdringt, lernt sie ihren Zorn kennen. Und das heißt, sie ist bereit zu handeln. Mary Daly.
Vermutlich hat Gott die Frau erschaffen, um den Mann klein zu kriegen. Voltaire.
Ich werfe unserer Zeit vor, dass sie starke und zu allem gute, begabte Geister zurückstößt, nur weil es sich um Frauen handelt. Teresa von Avila.
Zuerst schuf der liebe Gott den Mann, dann schuf er die Frau. Danach tat ihm der Mann leid und er gab ihm den Tabak. Mark Twain.
Die Frau hat jahrhundertelang als Lupe gedient, welche die magische und köstliche Fähigkeit besaß, den Mann doppelt so groß zu zeigen, wie er von Natur aus ist. Virginia Woolf.
Männer können analysieren, Frauen nur angebetet werden. Oscar Wilde.
Dass man in der Geschichte so wenige weibliche Genies findet, liegt daran, dass die Gesellschaft ihr jede Ausdrucksmöglichkeit versagt. Simone de Beauvoir.
Das Glück des Mannes heißt, ich will. Das Glück des Weibes heißt, er will. Friedrich Nietzsche.
Wenn ein Mann seine Meinung sagt, ist er ein Mann. Wenn eine Frau ihre Meinung sagt, ist sie ein Miststück. Betty Davis.
Zu Pflegerin und Erzieherin unserer ersten Kindheit eignen die Weiber sich gerade dadurch, dass sie selbst kindisch, läppisch und kurzsichtig, mit einem Wort, zeitlebens große Kinder sind. Eine Art Mittelstufe zwischen dem Kind und dem Manne, welcher der eigentliche Mensch ist. Arthur Schopenhauer.
Wenn eine Frau sagt jeder, meint sie jedermann. Wenn ein Mann sagt jeder, meint er jedermann. Marie von Ebner-Eschenbach.
Die große Frage, die ich trotz meines 30-jährigen Studiums der weiblichen Seele nicht zu beantworten vermag, lautet: Was will eine Frau eigentlich? Sigmund Freud.
Wichtig ist für Frauen, mitzubestimmen in dieser Gesellschaft. Alles andere ist Beiwerk. Der Mann macht das schon. Und wenn er nett ist, baut er ihr auch ein Vermögen auf. Aber wenn er nicht nett ist, prügelt er sie zufällig ein bisschen. Regine Hildebrand.
Wenn Frauen nicht mehr wissen, was sie tun sollen, ziehen sie sich aus. Und das ist wahrscheinlich das Beste, was Frauen tun können. Samuel Beckett.
Feministin zu sein ist das Mindeste, was eine Frau tun kann. Rita Süssmuth.
Wenn eine Frau liebt, sagt man, liebt sie immer. Ein Mann hat zwischendurch zu tun. Niklas Luhmann.
Wenn Sie in der Politik etwas gesagt haben wollen, wenden Sie sich an einen Mann. Wenn Sie etwas getan haben wollen, wenden Sie sich an eine Frau. Margaret Thatcher.
Feminismus existiert nur, um hässliche Frauen in die Gesellschaft zu integrieren. Charles Bukowski.
Frauenrecht ist nicht nur ein abstrakter Begriff, es ist vor allem eine persönliche Sache. Es geht dabei nicht nur um uns, sondern ebenso um mich und um dich. Toni Morrison.
Es gibt drei Arten von Frauen. Die Schönen, die Intelligenten und die Mehrheit. Rainer Werner Fassbinder.
Die Charakterschwachen machen Front gegen die Frauenbewegung, aus Furcht. Sie haben immer Angst von der Frau, besonders vor ihrer eigenen, unterdrückt zu werden. Weil sie sich heimlich ihrer Schwäche bewusst sind, betonen sie bei jeder Gelegenheit ihre Oberhoheit. Hedwig Dohm.
Ein erfolgreicher Mann ist ein Mann, der mehr verdient, als eine Frau ausgeben kann. Eine erfolgreiche Frau ist eine, die so einen Mann findet. Mario Adorf.
Die Werbung, die Medien, der Film, alle bieten den Körper der Frau als Ware an, die der Mann kaufen oder mit Gewalt nehmen kann. Mehr noch, die ganze Welt des Konsums verführt via Sexualgewalt und wahre Frau. Man kauft nicht nur das Auto, man kauft den Frauenkörper dazu. Dacia Marini.
Frauen müssen ab und zu eins auf den Hintern bekommen. Manchen gefällt's. Sean Connery.
Um etwas ganz klar zu machen. Starke Männer, Männer, die wahre Vorbilder sind, haben es nicht nötig, Frauen herabzusetzen, um sich selbst wichtig zu fühlen. Menschen, die wirklich stark sind, heben andere hoch. Menschen, die wirklich mächtig sind, bringen andere zusammen. Michelle Obama.
Frauen brauchen sich nicht zu emanzipieren. So gut wie Männer werden sie eh nicht. Jack Nicholson.
Niemand ist den Frauen gegenüber arroganter, aggressiver oder verächtlicher als ein in seiner Männlichkeit verunsicherter Mann. Simone de Beauvoir.
Frauen gehören an den Kochtopf und er sollte im Schlafzimmer stehen. Woody Allen.
Wenn depressive Patientinnen in die psychiatrische Krisenambulanz oder in die geschlossene Abteilung kommen, klagen sie zuerst darüber, dass sie ihren Haushalt nicht mehr schaffen und die Familie nicht mehr versorgen können. Ich habe noch nie von einem Mann gehört, der sich für krank hält, weil er den Haushalt nicht schafft. Andrea Hüttner.
Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ich denke, eine gewisse Tendenz im Umgang mit Frauen in unserer Kulturgeschichte sollte klar geworden sein. Ibsen selbst hat sich in seiner Zeit für die Rechte von Frauen eingesetzt. So war er beispielsweise Mitglied im norwegischen Verein für die Sache der Frau. Eine entschiedene Positionierung gegen die Herabwertung der Frau zeigt sich auch in seiner ersten überlieferten Vorarbeit zu seinem Stück Nora. Und die hören wir uns jetzt an.
Aufzeichnung zur Gegenwartstragödie. Es gibt zwei Arten von geistigem Gesetz. Zwei Arten von Gewissen. Eins für den Mann und ein ganz anderes für die Frau. Sie kommen nicht überein. Doch wird die Frau im praktischen Leben nach dem Gesetz des Mannes beurteilt, als ob sie keine Frau, sondern ein Mann wäre. Die Ehefrau des Stückes ist am Ende völlig ratlos. Sie weiß nicht, was Recht ist und was Unrecht. Das natürliche Empfinden auf der einen Seite und der Autoritätsglaube auf der anderen bringen sie völlig in Verwirrung. Eine Frau kann nicht sie selbst sein in der Gesellschaft der Gegenwart, einer ausschließlich männlichen Gesellschaft, mit von Männern geschriebenen Gesetzen und mit Anklägern und Richtern, die über das weibliche Verhalten vom männlichen Standpunkt aus urteilen. Sie hat eine Fälschung begangen, und das ist ihr Stolz. Denn sie hat es aus Liebe zu ihrem Mann getan, um ihm das Leben zu retten. Aber dieser Mann steht mit seinem ganz alltäglichen Ehrgefühl auf dem Boden des Gesetzes und sieht die Sache mit männlichen Augen. Seelenkampf. Unterdrückt und verwirrt vom Autoritätsglauben, verliert sie den Glauben an ihr moralisches Recht und ihre Fähigkeit, ihre Kinder zu erziehen. Bitterkeit. Eine Mutter in der Gesellschaft der Gegenwart geht, wie gewisse Insekten, hin und stirbt, wenn sie ihre Pflicht zur Fortpflanzung der Familie getan hat. Liebe zum Leben, zum Heim, zum Mann und Kindern und Familie. Ab und zu weibliches Abschütteln der Gedanken. Plötzlich wiederkehrende Angst und Entsetzen. Alles muss allein getragen werden. Die Katastrophe nähert sich unerbitterlich, unabwendbar. Verzweiflung, Kampf und Untergang.
Wie eingangs schon erwähnt, war das Stück von Anfang an scharfer Kritik ausgesetzt. Interessanterweise wurde hierbei nicht unter künstlerischen Gesichtspunkten kritisiert, sondern das Handeln der Figuren, allen voran natürlich das von Nora, wurde an moralischen Maßstäben gemessen. So sah sich die Hauptdarstellerin der Uraufführung öffentlichen Anfeindungen ausgesetzt, weil das Verhalten ihrer Figur verurteilt wurde. Ich habe hier exemplarisch mal zwei Kritiken herausgesucht, die einen ganz guten Eindruck vom Stimmungsbild der damaligen Zeit vermitteln. Die erste ist eine Rezension von Hugo Wittmanns, die sich auf die österreichische Erstaufführung 1881 in Wien bezieht. Die zweite ist eine allgemeine moralische Kritik des ehemaligen katholischen Priesters und Publizisten Karl Jentsch aus dem Jahr 1900.
Wir haben im Laufe der Zeit viele missratene Frauengestalten über die Bühne hinken sehen. Aber so eine unausstehlich verschrobene und geistig verkrüppelte Person wie diese Nora des norwegischen Dichters ist uns selten vorgekommen. Bei anderen Missgeburten kann man es wenigstens erraten, was ihr unglückseliger Erzeuger eigentlich gemeint hat. Die dramatische Absicht schlägt durch, wenn auch die dramatische Kunst versagt. Die arme Nora aber lässt vollständig im Unklaren, ob wir in ihr eine Verschwenderin oder eine haushälterische Frau, ein leichtsinniges Ding oder die Tugend selber, eine Puppe oder eine Heldin zu sehen haben. Ein Gewebe von Unmöglichkeiten und Unwahrheiten spinnt sich um dieses in das Nichts puffende Rätsel, und es ist wirklich der Mühe wert, die sogenannte Handlung zu erzählen und deren Wirrsal und Widersinn zu besprechen, auf das es zudringlichen Theaterdichtern zum abschreckenden Beispiel diene. Nora, meinen wir, hat dem Halunken Krogstad die Tür zu weisen und gesteht dann ihrem Manne, dass sie ihm einst das Leben gerettet und zu diesem Zwecke in der Verzweiflung gleichsam ein Verbrechen begangen habe. Handelt es sich doch nicht um ihre eigene Person allein, sondern um den Namen eines anderen, den makellosen Namen ihres Mannes. Sie hat keine Wahl. Die eheliche Pflicht zwingt sie zum offenen Geständnis. Hat sie gesprochen, so bezahlt der Mann, der verhängnisvolle Schuldschein kommt in seine Hände und das Stück ist aus. Oder vielmehr gar nicht angefangen. Denn das bisschen Familienchronik ist der dramatischen Entwicklung und Steigerung gar nicht fähig. Soll es zum dramatischen Konflikt kommen, so muss Nora in eine Schicksalslage gedrängt werden, die ihr die Enthüllung ihres Geheimnisses geradezu unmöglich macht. Ihr Geheimnis muss überhaupt der Mühe wert sein, des Schweigens sich lohnen. Man höre aber, warum der norwegische Dichter seiner Heldin ein Schloss an den Mund hängt. Ihr Mann, sagt sie, dürfe um keinen Preis erfahren, dass er ihr einen Dienst schulde. Das könnte seine Feinfühligkeit verletzen, das gegenseitige Verhältnis verschieben. Also lieber den Pranger statt eine solche Verschiebung. Dr. Rank, ein gar liebenswürdiger Patron, der die Leute mit der ekelhaften Geschichte seines kranken Rückgrats quält und ihnen die Tage vorrechnet, die er noch zu leben habe. Diesen Freund will Nora um die Summe bitten, die sie zu ihrer Erlösung braucht, und leistet diesem Behufe eine Szene von schauerlicher Kühnheit. Schäkernd schlägt sie ihm die Strümpfe ums Ohr, lockt ihn dann zu sich aufs Kanapee, streichelt, schmeichelt wie eine Katze, bis endlich geschieht, was geschehen muss. Der Doktor macht ihr eine Liebeserklärung. Jetzt kommt aber die liebe Tugend wieder zum Vorschein. Nun kann Nora ihre Bitte erst recht nicht anbringen. Die Szene ist wirklich neu. Man bedenke doch, der Doktor ist halb tot. Er keucht gewissermaßen als sein eigener Totengräber durch das Stück. Nora karessiert seinen Leichnam. Um die Feinfühligkeit ihres Mannes nicht zu verletzen, tändelt sie mit Untreue und Ehebruch. So etwas ist noch nicht da gewesen. Wie hätte die deutsche Kritik getobt, wenn ein Franzose das Unerhörte verschuldet hätte?
Diese Nora ist eben nicht der Wirklichkeit entnommen, sondern im Studierzimmer konstruiert, um daran die neue Ehe-Theorie zu demonstrieren, die eine nicht eben neue Unsitte leichtfertiger Weiber rechtfertigen soll. Dass ein Zusammenleben ohne inneres, gegenseitiges Verständnis, ohne den Austausch aller Lebensinteressen und aller wichtigen Gedanken und Empfindungen keine richtige Ehe ist. Das wird am wenigsten der ernste Christ leugnen. Aber nach Ibsen ist das überhaupt keine Ehe. Und weil keine Ehe vorhanden ist, so hat jedes der beiden Zusammenlebenden jederzeit das Recht, fortzulaufen und die vorhandenen Kinder dem anderen zu überlassen. Eine solche Theorie hebt nicht bloß die Ehe, sondern die ganze Rechtsordnung auf. Die Ehe ist ein Vertrag, und Verträge gelten auch dann, wenn nachträglich der eine Teil findet, dass er besser getan hätte, ihn nicht zu schließen. Der Ehevertrag ist ja der riskanteste aller Verträge. Drum sagt der Dichter: Prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herzen findet, und scheut einer das Risiko, so mag er ledig bleiben. Aber ist der Vertrag geschlossen, so besteht auch die Ehe zu Recht. Und man kann dann, wenn sie unglücklich ausfällt, wohl sagen, es ist keine richtige Ehe, aber man darf nicht sagen, eine Ehe ist gar nicht vorhanden. Der einmal geschlossene Ehevertrag bindet so lange, als er nicht in ordnungsmäßiger Weise aufgelöst ist. Es gibt Verhältnisse, die die Auflösung vor dem Gewissen rechtfertigen oder sogar zur Pflicht machen. Und unsere Gesetze erkennen das an. Aber ohne Beobachtung der gesetzlichen Formen von Kindern vorzulaufen, das ist selbst dann unentschuldbar, wenn die Frau vom Manne Misshandlungen zu erdulden hat. Helmer erinnert Nora an ihre Pflichten gegen Mann und Kinder. Sie aber antwortet: Ich habe andere, ebenso heilige Pflichten, die Pflichten gegen mich selbst. Dass ich vor allem Gattin und Mutter sei, das glaube ich nicht mehr. Vor allem bin ich ein menschliches Wesen. Es ist eben der Grundirrtum dieses modernen Individualismus, dass man Pflichten gegen sich selbst erfüllen könne, ohne Pflichten gegen andere zu erfüllen. Und dass man ein menschliches Wesen sein könne, ohne Glied einer gesetzlichen Ordnung zu sein. Nora gibt natürlich nichts auf Formen, wie all diese modernen Weiber, aber ohne anerkannte Formen ist keine gesetzliche Ordnung möglich. Dass der Mensch, von Leidenschaft überwältigt, diese Formen verletzt, das kommt alle Tage vor, und das wirft die gesetzliche Ordnung nicht über den Haufen. Im Gegenteil, der Diebstahl bekräftigt die Eigentumsordnung. Aber wenn sich die Ansicht verbreitet, Formen gelten nichts, so kann das den Gesellschaftsbau untergraben. Und niemand würde schlechter fahren als die Ehefrauen, wenn es keine gesetzlichen Formen zu ihrem Schutz mehr gäbe. Stücke wie Nora sind daher tatsächlich gefährlich.
Besonders heftig kritisiert wurde das Ende mit Noras Entschluss, ihre Familie zu verlassen. Durch seinen deutschen Übersetzer erfuhr Ibsen, dass die deutsche Erstaufführung seiner Nora am Hamburger Thalia Theater mit einem anderen Ende gespielt werden soll, in dem Nora bei Mann und Kindern bleibt. Es hieß zunächst, die Hauptdarstellerin Hedwig Niemann-Rabe habe sich geweigert, Ibsens Ende zu spielen. Sie dementierte dies jedoch später. Sie habe lediglich gesagt, sie persönlich würde ihre Kinder niemals zurücklassen. Die Änderung habe der damalige Intendant des Thalia Theaters, Cherie Maurice, veranlasst, da er meinte, das ursprüngliche Ende sei dem Publikum nicht zuzumuten. Da es damals noch keinen urheberrechtlichen Schutz gab, hätte Ibsen die Änderung nicht verhindern können. Um den Schaden einzugrenzen, bot er dem Thalia Theater schließlich an, den geänderten Schluss selbst zu schreiben. Wie das klingt, hören wir jetzt gleich. Wir befinden uns in der finalen Aussprache zwischen den Eheleuten. Torvald hat Nora gerade gefragt, was geschehen müsste, damit sie bei ihm bleibt.
Ach, Torvald, da müsste das Wunder aller Wunder geschehen.
Und was ist das Wunder aller Wunder?
Da müssten wir beide, du und ich, uns so ändern. Ach, Torvald, ich glaube nicht mehr an Wunder.
Aber ich will dran glauben. Sag, dann müssten wir uns so ändern, dass...
Dass ein Zusammenleben zwischen uns beiden eine Ehe werden könnte. Lebe wohl.
Nun denn, geh. Aber erst sollst du deine Kinder zum letzten Mal sehen.
Lass mich los, ich will sie nicht sehen. Ich kann es nicht.
Du sollst sie sehen. Siehst du? Dort schlafen sie, so sorglos und ruhig. Morgen, wenn sie erwachen und rufen nach ihrer Mutter, dann sind sie mutterlos.
Mutterlos?
Wie du es gewesen bist.
Mutterlos. Ich versündige mich gegen mich selbst, aber ich kann sie nicht verlassen.
Nora.
Wir haben gehört, bei Ibsen bleibt Noras Entscheidung immer noch einigermaßen ambivalent. Einigen reichte das immer noch nicht und so kursierte bald ein komplett neuer vierter Akt, in dem Nora reumütig zu ihrer Familie zurückkehrt. In unserer Inszenierung werden Sie Ibsens Originalende zu sehen bekommen. So viel kann ich Ihnen schon mal versprechen. Historisch lässt sich Ibsens Nora vor dem Hintergrund der ersten Welle der Frauenbewegung betrachten. Diese begann mit der Französischen Revolution 1789 und setzte sich im 19. und 20. Jahrhundert in Deutschland und England in Emanzipationsbewegungen auf Basis von aufklärerischen Ideen fort. Die Bewegung kam vor allem aus der Mittel- und Oberschicht. Die Frauen forderten das Wahlrecht, das Recht auf Erwerbsarbeit und die juristische Gleichstellung. Ausschlaggebend war in England die erste Wahlrechtsreform von 1832, in der die Forderung eines Wahlrechts für Frauen nicht berücksichtigt wurde. Der Kampf der Frauen sollte noch fast 100 Jahre dauern. In Großbritannien wurde das allgemeine Wahlrecht erst 1928 eingeführt. Deutschland war 1918 immerhin 10 Jahre früher dran. Um einen Einblick darin zu bekommen, wie die Proteste der britischen Wahlrechtlerinnen aussahen und welcher massiven Gegenwehr sie sich ausgesetzt sahen, hören wir gleich einen Ausschnitt aus der Autobiografie von Emmeline Pankhurst, einer Begründerin der britischen Frauenwahlrechtsbewegung. In dem Abschnitt, den wir gleich hören werden, beschreibt sie die Geschehnisse nach dem Rücktritt der konservativen Regierung im Jahr 1905.
Wiederholte Erfahrung hatte uns gelehrt, dass nur ein Weg zum Frauenwahlrecht führte. Man musste eine Regierung auf dieses Ziel festlegen. In anderen Worten, Versprechungen von Kandidaten, uns zu unterstützen, waren völlig wertlos. Das einzige Ziel, das zu kämpfen sich lohnte, waren feste Zusagen von verantwortlichen Politikern, dass die neue Regierung das Wahlrecht der Frauen zu einem Teil ihres offiziellen Programms machen werde. Wir beschlossen, uns an jene Männer zu wenden, die wahrscheinlich einem liberalen Kabinett angehören würden, und forderten Auskunft darüber, ob ihre Reformen auch den Frauen Gerechtigkeit bringen würden. Wir planten, diese Kampagne bei einer großen Versammlung in der Free Trade Hall in Manchester zu beginnen, bei der Sir Edward Grey als Hauptredner auftrat. Wir wollten uns direkt gegenüber dem Rednerpult auf die Galerie setzen und malten für diese Gelegenheit ein großes Transparent mit den Worten: Wird die liberale Partei den Frauen das Stimmrecht geben? Wir hatten vor, dieses Transparent in dem Augenblick über das Balkongeländer herabzulassen, in dem unsere Sprecherinnen aufstanden, um Sir Edward Grey eben diese Frage zu stellen. Im letzten Moment jedoch mussten wir den Plan ändern, weil es unmöglich war, die gewünschten Sitze auf der Galerie zu bekommen. Wir konnten unser großes Transparent nicht benutzen. So zerschnitten wir es am späten Nachmittag des Versammlungstages und machten daraus eine kleine Fahne mit einer Aufschrift von 3 Worten. Wahlrecht für Frauen. So entstand, eher zufällig, der jetzige Slogan der Wahlrechtsbewegung in der ganzen Welt. Annie Kenny und meine Tochter Christabel hatten die Aufgabe, Sir Edward Grey zu befragen. Sie warteten ruhig das Ende der Versammlung ab, bis das Publikum aufgefordert wurde, Fragen zu stellen. Einige wurden von Männern gestellt und höflich beantwortet. Dann stand Annie Kenny auf und fragte: wird die liberale Partei, wenn sie an die Macht kommt, Schritte unternehmen, um den Frauen das Wahlrecht zu geben? Gleichzeitig hielt Christabel das kleine Banner hoch, damit jeder im Saal den Inhalt der Frage verstehen konnte. Sir Edward Grey gab keine Antwort auf Annies Frage. Die Männer, die neben ihr saßen, zwangen sie gewaltsam auf ihren Sitz zurück, während ein Saalordner seinen Hut auf ihr Gesicht drückte. Ein Tohuwabohu von Rufen, Schreien und Pfiffen brach im ganzen Saal aus. Sobald die Ordnung wiederhergestellt war, stand Christabel auf und wiederholte die Frage: Wird eine liberale Regierung den Frauen das Wahlrecht geben? Und wieder überging Sir Edward Grey die Frage, und wieder entstand ein wildes Durcheinander von Geschrei und ärgerlichen Zurufen. Mr. William Peacock, der Polizeidirektor von Manchester, verließ das Podium und kam zu den Frauen herunter. Er bat sie, ihre Frage aufzuschreiben und versprach, sie dem Redner zu überreichen. Sie schrieben: Wird die liberale Regierung den arbeitenden Frauen das Wahlrecht geben? Unterzeichnet im Namen der Women's Social and Political Union, Annie Kenny, Vorstandsmitglied des Komitees der Wollkämmerinnen in Oldham. Sie fügte hinzu, dass sie, Annie Kenny, als eine von 96.000 organisierten Textilarbeiterinnen dringend eine Antwort auf die Frage wünsche. Mr. Peacock hielt seine Versprechung und überreichte Sir Edward Grey den Zettel mit der Frage. Der las sie, lächelte und gab ihn an die anderen auf dem Podium weiter. Auch diese lasen ihn mit einem Lächeln, aber eine Antwort wurde nicht gegeben. Nur eine Dame, die auf dem Podium saß, versuchte etwas zu sagen, wurde aber vom Vorsitzenden unterbrochen. Der Lord Durham bat, dem Redner ein Wort des Dankes zu sagen. Mr. Winston Churchill schloss sich dem Dankeswort an. Sir Edward Grey erwiderte kurz und die Versammlung begann sich aufzulösen. Annie Kenny stellte sich auf ihren Stuhl und rief über das Geräusch der Schritte und das Gemurmel der Gespräche hinweg: Wird die liberale Regierung den Frauen das Wahlrecht geben? Da wurden die Zuhörer zum Mob. Sie heulten, brüllten und schrien und schüttelten dabei wild ihre Fäuste gegen die Frau, die es gewagt hatte, mit ihrer Frage in einer Männergesellschaft einzudringen. Hände wurden ausgestreckt, um sie von ihrem Stuhl herunterzuziehen. Aber Christabel legte einen Arm um sie und wehrte mit dem anderen den Mob ab, der sie schlug und kratzte, bis ihre Ärmel rot von Blut waren. Immer noch hielten sich die Mädchen gegenseitig aufrecht und riefen wieder und wieder: Unsere Frage! Unsere Frage! Beantwortet unsere Frage! 6 Männer, Ordner der Versammlung, ergriffen Christabel und zerrten sie den Gang entlang am Podium vorbei. Andere Männer folgten mit Annie Kenny, wobei die Mädchen immer noch nach einer Antwort auf ihre Frage riefen. Auf dem Podium saßen schweigend und unbewegt die führenden Liberalen, während sich diese schändliche Szene abspielte und der Mob brüllte. Auf die Straße geworfen, standen die beiden Mädchen taumelnd wieder auf. Sie wandten sich an die Menge und erzählten, was auf der Versammlung der Liberalen vorgefallen war. Nach 5 Minuten nahm man sie wegen Verkehrsbehinderung, Christabel außerdem wegen tätlichen Angriffs auf die Polizei fest. Beide wurden aufgefordert, am nächsten Morgen vor einem Polizeigericht zu erscheinen. Dort wurde Annie Kenny nach einer Verhandlung, die eine reine Farce war, zu einer Geldbuße von 5 Schilling, ersatzweise zu 3 Tagen Gefängnis verurteilt. Christabel Pankhurst erhielt eine Geldstrafe von 10 Schilling, beziehungsweise eine Woche Gefängnis. Beide Mädchen entschieden sich sofort für die Gefängnisstrafe. Sobald sie den Gerichtssaal verlassen hatte, eilte ich in den Raum, in dem sie warteten, und sagte meiner Tochter: Du hast alles getan, was man von dir erwarten konnte. Ich finde, du solltest mich deine Strafe bezahlen lassen und mit nach Hause kommen. Ohne Annie zu Wort kommen zu lassen, rief meine Tochter aus: Mutter, wenn du die Geldstrafe bezahlst, werde ich nie wieder nach Hause kommen. Bevor sie zu den Versammlungen ging, hatte sie gesagt: Wir werden entweder eine Antwort auf unsere Frage bekommen oder heute Nacht im Gefängnis schlafen. Ich wusste, dass ihr Mut ungebrochen war. Natürlich wurde dieser Vorgang zu einer großen Sensation, nicht nur in Manchester, wo mein Mann so bekannt gewesen war und wo ich so lange in öffentlichen Ämtern gearbeitet hatte, sondern in ganz England. Die Kommentare der Presse waren fast alle unfreundlich. Die Zeitungen ignorierten die wohlbekannte Tatsache, dass Männer in jeder politischen Versammlung Fragen stellten und Antworten vom Redner verlangten, und beurteilten das Verhalten der Mädchen als völlig beispiellos und empörend. Sie waren allesamt der Meinung, beide seien mit großer Milde behandelt worden. Geldbußen und Gefängnisstrafen seien zu gut für solche geschlechtslosen Kreaturen. Kinderstrafen wären viel angemessener gewesen. Eine Zeitung aus Birmingham erklärte, falls irgendein Argument gegen das Erteilen von politischer Macht an Frauen nötig gewesen sei, dann sei es jetzt in Manchester geliefert worden. Zeitungen, die bisher das ganze Thema übergangen hatten, deuteten an, dass sie zwar früher für das Frauenwahlrecht gewesen seien, es aber nicht länger befürworten könnten. Der Vorfall in Manchester, wurde geäußert, habe die Sache vielleicht für immer zurückgeworfen. So kam es aber keineswegs. Viele Leute schrieben Leserbriefe, um ihre Sympathie für die Frauen auszudrücken. Sir Edward Greys Frau sagte zu ihren Freunden, sie halte das Vorgehen der Frauen für durchaus gerechtfertigt. Es wurde bekannt, dass Winston Churchill, nervös geworden wegen seiner Kandidatur in Manchester, das Gefängnis, wo die beiden Mädchen einsaßen, besuchte und den Gefängnisdirektor vergeblich darum gebeten hatte, ihre Geldstrafe bezahlen zu dürfen. Am 20. Oktober wurden die Gefangenen freigelassen. Eine riesige Kundgebung wurde für sie in der Free Trade Hall veranstaltet, in demselben Saal, aus dem sie eine Woche zuvor hinausgeworfen worden waren. Die WSPU bekam eine große Anzahl neuer Mitglieder. Vor allem aber wurde die Frauenrechtsfrage auf einmal in ganz England ein wichtiges Thema. Wir beschlossen, dass die kleinen Fahnen mit dem Motto »Wahlrecht für Frauen« von jetzt an überall da auftauchen sollte, wo ein zukünftiger Minister der liberalen Regierung eine Rede hielt. Und dass es keinen Frieden geben sollte, bis die Frage der Frauen beantwortet war. Es war uns klar, die neue Regierung, die sich liberal nannte, war in Bezug auf die Frauen eher reaktionär. Sie waren gegen das Frauenwahlrecht und wir mussten sie bekämpfen, bis sie entweder nachgab oder aus dem Amt vertrieben war. Der Kampf wurde jedoch nicht begonnen, bevor wir der neuen Regierung nicht jede Chance gegeben hatten, uns das verlangte Versprechen zu geben. Anfang Dezember war die konservative Regierung abgetreten und Sir Henry Campbell Bannerman, der Vorsitzende der Liberalen, hatte ein neues Kabinett gebildet. Am 21. Dezember fand eine große Versammlung in der Royal Albert Hall in London statt, bei der Sir Henry, umgeben von seinem Kabinett, seine erste Rede als Premierminister hielt. Vor dieser Versammlung schrieben wir an Sir Henry und fragten ihn im Namen der WSPU, ob die liberale Regierung den Frauen das Wahlrecht geben werde. Wir fügten hinzu, dass unsere Vertreterinnen auf der Versammlung anwesend sein würden. Wir hofften, der Premierminister werde unsere Frage öffentlich beantworten. Andernfalls sähen wir uns gezwungen, öffentlich gegen sein Schweigen zu protestieren. Natürlich gab Sir Henry Campbell Bannerman keine Antwort. Es gab in seiner Rede auch keinen Hinweis auf das Frauenwahlrecht. So entfaltete Annie Kenny, die wir verkleidet in den Saal geschmuggelt hatten, am Ende der Rede ihre kleine Baumwollfahne und rief mit ihrer klaren, angenehmen Stimme: »Wird die liberale Regierung den Frauen das Wahlrecht geben?« Im selben Augenblick ließ Theresa Billington von ihrem Platz direkt oberhalb des Podiums ein riesiges Transparent herunter. Es trug die Aufschrift: »Wird es unter einer liberalen Regierung Gerechtigkeit für die arbeitenden Frauen geben?« Für einen Moment herrschte atemloses Schweigen. Die Leute warteten ab, was die Kabinettsminister tun würden. Sie taten nichts. Da erhob sich tosender Lärm von zustimmenden und ablehnenden Zurufen und die Frauen wurden ergriffen und aus dem Saal geworfen.
Leider sind mit dem Erhalt des Wahlrechts längst noch nicht alle Fragen der Gleichberechtigung geklärt. Dass Sexismus strukturell tief in unserer Gesellschaft verankert ist, sollten die Zitate, die wir eingangs gehört haben, eindrücklich verdeutlicht haben. Eine kluge Frau, die sich in ihrer künstlerischen Arbeit mit sämtlichen Missständen unserer Gesellschaft beschäftigt, ist die österreichische Schriftstellerin und Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek. Ihr erster Theatertext wurde 1977 veröffentlicht und trägt den Titel »Was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte« oder »Stützen der Gesellschaft« und ist eine Fortschreibung der beiden Ibsen-Dramen, die im Titel auftauchen. Und gleichzeitig eine kritische Auseinandersetzung mit der feministischen Bewegung der 70er Jahre, die ihrer Meinung nach die ökonomischen Zwänge verkennt, denen emanzipierte Frauen sich ausgesetzt sehen. Ihre Nora bewirbt sich noch voller Idealismus als Fabrikarbeiterin. Die erste Szene von Jelineks Stück ist ihr Vorstellungsgespräch. Wir hören Christine Heil als Nora und Christian Hellriegel als Personalchef.
Ich bin keine Frau, die von ihrem Mann verlassen wurde, sondern eine, die selbstständig verließ, was seltener ist. Ich bin Nora aus dem gleichnamigen Stück von Ibsen. Im Augenblick flüchte ich aus einer verwirrten Gemütslage in einen Beruf.
An meiner Position können Sie studieren, dass ein Beruf keine Flucht, sondern eine Lebensaufgabe ist.
Ich will aber mein Leben noch nicht aufgeben. Ich strebe meine persönliche Verwirklichung an.
Sind Sie in irgendeiner Tätigkeit geübt?
Ich habe die Pflege und Aufzucht alter, schwacher, debiler, kranker sowie von Kindern eingeübt.
Wir haben hier aber keine alten, schwachen, debilen, kranken oder Kinder. Wir verfügen über Maschinen. Vor einer Maschine muss der Mensch zu einem Nichts werden. Erst dann kann er wieder zu einem Etwas werden. Ich allerdings wählte von Anfang an den beschwerlichen Weg zu einer Karriere.
Ich will weg von meinem Pfleger-Image. Dieser kleine Eigensinn sitzt fest in mir. Wie hübsch sich dieser Vorhang von den düster und geschäftlich wirkenden Wänden abhebt. Dass auch unbeseelte Dinge eine Seele besitzen, erkenne ich jetzt erst, da ich mich aus meiner Ehe befreite.
Arbeitgeber und Vertrauensleute haben die freie Entfaltung der Persönlichkeit der im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer zu schützen und zu fördern. Haben Sie Zeugnisse?
Mein Mann hätte mir sicher das Zeugnis einer guten Hausfrau und Mutter ausgestellt. Aber das habe ich mir in letzter Sekunde vermasselt.
Wir verlangen hier Fremdzeugnisse. Kennen Sie denn keine Fremden?
Nein. Mein Gatte wünschte mich häuslich und abgeschlossen, weil die Frau nie nach den Seiten schauen soll, sondern meistens in sich hinein oder zum Mann auf.
Es war kein legaler Vorgesetzter, was ich zum Beispiel bin.
Doch, er war ein Vorgesetzter in einer Bank. Ich gebe Ihnen den Rat, sich nicht wie er von Ihrer Stellung verhärten zu lassen.
Die Einsamkeit, die oben am Gipfel besteht, schafft immer Verhärtung. Warum sind Sie abgehauen?
Ich wollte mich am Arbeitsplatz vom Objekt zum Subjekt entwickeln. Vielleicht kann ich in Gestalt meiner Person noch zusätzlich einen Lichtstrahl in eine düstere Fabrikhalle bringen.
Unsere Räume sind hell und gut gelüftet.
Ich möchte die Menschenwürde und das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit hochhalten.
Sie können überhaupt nichts hochhalten, weil Sie Ihre Hände für etwas Wichtigeres brauchen.
Das Wichtigste ist, dass ich ein Mensch werde.
Wir beschäftigen hier ausschließlich Menschen. Die einen sind es mehr, die anderen weniger.
Ich musste erst mein Heim verlassen, um ein solcher Mensch zu werden.
Viele unserer weiblichen Angestellten würden kilometerweit laufen, um ein Heim zu finden. Wozu brauchen Sie denn einen fremden Ort?
Weil ich den eigenen Standort schon kannte.
Können Sie Maschinen schreiben?
Ich kann Büroarbeiten. Stricken, nähen.
Für wen haben Sie gearbeitet? Name der Firma, Anschrift, Telefonnummer.
Privat.
Privat ist nicht öffentlich. Zuerst müssen Sie öffentlich werden, dann können Sie Ihre Objektstellung abbauen.
Ich glaube, ich eigne mich speziell für außergewöhnliche Aufgaben. Das Gewöhnliche verachte ich stets.
Wodurch glauben Sie sich zu solcher Außergewöhnlichkeit prädestiniert?
Weil ich eine Frau bin, in der komplizierte biologische Vorgänge vorgehen.
Wie sind denn Ihre Qualifikationen auf dem Gebiet, das Sie außergewöhnlich nennen?
Ich habe ein anschmiegsames Wesen und bin künstlerisch begabt.
Dann müssen Sie eine weitere Ehe eingehen.
Ich habe ein anschmiegsames, rebellisches Wesen. Ich bin keine einfache Persönlichkeit. Ich bin vielschichtig.
Dann sollten Sie keine weitere Ehe eingehen.
Ich suche noch nach mir selber.
Bei der Fabrikarbeit findet jeder früher oder später sich selber. Der eine hier, der andere dort. Zum Glück muss ich nicht fabrikarbeiten.
Ich glaube, mein Gehirn sträubt sich noch, weil es bei der Arbeit an der Maschine kaum verwendet werden wird.
Ihr Gehirn brauchen wir nicht.
Da es in der Zeit meiner Ehe brachlag, wollte ich jetzt eigentlich...
Sind Ihre Lungen und Ihre Augen gesund? Haben Sie Zahnschäden? Sind Sie zugempfindlich?
Nein. Auf meinen Körper habe ich geachtet.
Dann können Sie gleich anfangen. Haben Sie noch weitere Qualifikationen, die Ihnen vorhin nicht eingefallen sind?
Ich habe seit vielen Tagen nichts mehr gegessen.
Wie außergewöhnlich.
Zuerst will ich jetzt das Gewöhnliche tun. Doch das ist nur eine Zwischenlösung, bis ich das Außergewöhnliche in Angriff nehmen kann.
Sie haben es sich wahrscheinlich schon gedacht, die Zukunftspläne, die Elfriede Jelinek für ihre Nora entwirft, sehen nicht besonders rosig aus. Von ihren neuen Kolleginnen erntet sie statt Bewunderung und Respekt nur Unverständnis und schnell landet sie wieder in einer manipulativen Beziehung zu einem erfolgreichen Mann, bis sie am Ende dann zu Thorwald zurückkehrt. Zum Abschluss kommen wir jetzt im Hier und Heute an. Spätestens seit der MeToo-Debatte von 2017 ist die Diskussion um Sexismus und Feminismus wieder in vollem Gange. Der Feminismus nimmt heute zunehmend auch andere Formen der Diskriminierung, wie beispielsweise Rassismus, mit in den Blick. Trotzdem hört man immer wieder die Frage, ob sich das Thema nicht längst erledigt hätte. Müssen wir 100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts wirklich immer noch über Gleichberechtigung diskutieren? Eine meiner Meinung nach sehr überzeugende Antwort auf diese Frage fand die nigerianische Autorin Chimamanda Ngozi Adichie in ihrem TED-Talk mit dem Titel »We should all be feminists«, der inzwischen auch gedruckt erschienen ist unter dem Titel »Mehr Feminismus – ein Manifest«. Wir hören einen Ausschnitt.
Über Geschlechterrollen wird nicht gern diskutiert. Das Thema bereitet Unbehagen und irritiert bisweilen. Männer und Frauen sprechen nur ungern darüber oder sind rasch dabei, damit einhergehende Probleme abzutun. Darüber nachzudenken, den Status quo zu verändern, ist immer mühsam. Manche fragen, warum der Begriff Feminismus? Warum kann man nicht einfach sagen, dass man an die Menschenrechte glaubt? Weil es unaufrichtig wäre. Natürlich sind Frauenrechte ein Teil der Menschenrechte im Allgemeinen. Aber sich für den verschwommenen Ausdruck Menschenrechte zu entscheiden, heißt, spezifische und spezielle Probleme zu leugnen. Man könnte dann so tun, als wären es nicht die Frauen gewesen, die jahrhundertelang ausgeschlossen waren. Man könnte leugnen, dass Frauen von dieser Problematik betroffen sind, dass es nicht darum geht, ein Mensch, sondern insbesondere eine Frau zu sein. Jahrhundertelang hat die Welt die Menschen in zwei Gruppen eingeteilt und eine Gruppe ausgeschlossen und unterdrückt. Es ist nur fair, dass die Lösung des Problems dem Rechnung trägt. Für manche Männer stellt der Feminismus eine Bedrohung dar. Ich glaube, das rührt von ihrer anerzogenen Unsicherheit. Ihr Selbstwertgefühl wird geschmälert, wenn sie als Männer nicht naturhaft das Sagen haben. Andere Männer behaupten, okay, das ist interessant, aber ich denke nicht so. Ich denke nicht einmal über Geschlechterrollen nach. Vielleicht stimmt es. Und genau das ist Teil des Problems. Dass viele Männer nicht aktiv über Geschlechterrollen nachdenken oder sie auch nur bemerken. Dass viele Männer, wie mein Freund Luis, behaupten, dass es früher schlimm gewesen, aber jetzt alles gut sei. Und dass viele Männer nichts tun, um die Situation zu verändern. Wenn ein Mann ein Restaurant betritt und der Kellner begrüßt nur ihn, dann kommt ihm nicht in den Sinn, den Kellner zu fragen, warum begrüßen Sie sie nicht? Männer müssen bei diesen scheinbar kleinen Vorfällen den Mund aufmachen. Wenn Feminismus ein unangenehmes Thema ist, gibt es diese einfachen Möglichkeiten, das Gespräch darüber zu beenden. Manche werden die Evolutionsbiologie und Menschenaffen ins Feld führen. Sie werden das Beispiel bringen, wie Affenweibchen sich von Affenmännchen verneigen und so weiter. Aber wir sind keine Affen. Affen leben auf Bäumen und fressen Würmer. Wir nicht. Manche werden sagen, ach, die armen Männer haben es auch nicht leicht. Und das stimmt. Doch darum geht es nicht. Geschlecht und Schicht sind zwei verschiedene Dinge. Arme Männer haben immer noch das Privileg, Männer zu sein, auch wenn sie nicht über Privilegien des Reichtums verfügen. Ich habe viel über die Systeme und Unterdrückung und ihre Ignoranz untereinander gelernt, indem ich mit schwarzen Männern gesprochen habe. Bei einem Gespräch über Feminismus fragte mich ein Mann, warum müssen es deine Erlebnisse als Frau sein? Warum nicht als Mensch? Diese Art Frage bringt die spezifischen Erfahrungen einer Person zum Verstummen. Natürlich bin ich ein Mensch, aber in dieser Welt geschehen mir bestimmte Dinge, weil ich eine Frau bin. Dieser Mann sprach übrigens oft über seine Erfahrungen als schwarzer Mann, worauf ich wahrscheinlich mit der Frage hätte reagieren sollen: Warum nicht deine Erfahrung als Mann oder als Mensch? Warum als schwarzer Mann? Nein, es geht um Geschlechterrollen. Manche werden sagen, ach, aber es sind die Frauen, die in Wahrheit die Macht haben, sexuelle Macht. In Nigeria, Bottom Power genannt, eine Frau setzt sie ein, um von Männern zu bekommen, was sie will. Aber sexuelle Macht ist de facto keine Macht, denn die Frau selbst ist nicht mächtig. Sie hat nur eine gute Möglichkeit, die Macht eines anderen anzuzapfen. Und was passiert, wenn der Mann schlecht gelaunt oder krank oder impotent ist? Manche werden sagen, dass Frauen den Männern untergeben sind, weil unsere Kultur es so will. Doch Kultur unterliegt einem ständigen Wandel. Ich habe wunderhübsche 15-jährige Zwillingsnichten. Wären sie vor 100 Jahren geboren, wären sie der Mutter weggenommen und getötet worden, weil in der Kultur der Igbo Zwillinge vor 100 Jahren als schlechtes Omen galten. Heute ist diese Praxis allen Igbo unvorstellbar. Worum geht es bei Kultur? Die Funktion von Kultur ist letztlich, das kontinuierliche Fortbestehen eines Volkes sicherzustellen. In meiner Familie bin ich das Kind, das sich am meisten für unsere Geschichte, Heimat und Tradition interessiert. Meine Brüder haben kaum Interesse daran. Da die Igbo-Kultur Männer privilegiert und nur die Männer einer Großfamilie an den Treffen teilhaben dürfen, bei denen wichtige Fragen entschieden werden, bin ich ausgeschlossen. Obwohl ich mich am meisten für diese Dinge interessiere, darf ich an den Treffen nicht teilnehmen. Ich habe nicht das Recht, meine Meinung zu sagen, weil ich eine Frau bin. Die Kultur erschafft die Menschen nicht. Die Menschen erschaffen die Kultur. Wenn es stimmt, dass die volle Menschlichkeit der Frauen nicht Bestandteil unserer Kultur ist, dann können und müssen wir sie dazu machen. Als ich vor vielen Jahren das Wort im Lexikon nachschlug, las ich: Feministin, eine Person, die an die soziale, politische und ökonomische Gleichstellung der Frauen glaubt. Aus den Geschichten, die ich gehört habe, weiß ich, dass meine Urgroßmutter eine Feministin war. Sie lief fort aus dem Hause des Mannes, den sie nicht heiraten wollte, und heiratete den Mann ihrer Wahl. Sie fügte sich nicht, protestierte und wehrte sich, wenn sie das Gefühl hatte, dass man ihr Land und Zutritt verweigerte, nur weil sie eine Frau war. Sie kannte das Wort Feministin nicht, aber das heißt nicht, dass sie keine war. Mehr Frauen sollten dieses Wort für sich beanspruchen. Der größte Feminist ist mein Bruder, ein freundlicher, gut aussehender und sehr männlicher junger Mann. Meine persönliche Definition lautet: Eine Feministin oder ein Feminist ist ein Mensch, der sagt, ja, es gibt heutzutage Probleme mit Geschlechterrollen und das müssen wir korrigieren und wir müssen es besser machen. Wir alle. Frauen und Männer müssen es besser machen.
Das war's von unserer Seite. Ich bedanke mich bei Christine Heil und Christian Hellriegel, dass sie sich mit mir zusammen an dieses neue Format gewagt haben. Und natürlich bei René Reinhardt, der die Aufnahme mit uns gemacht hat und dem wir die wunderbare Tonqualität zu verdanken haben. Ich hoffe, wir konnten Sie gut unterhalten und vielleicht konnten Sie ja sogar den ein oder anderen spannenden Denkanstoß mitnehmen. Wir arbeiten hinter den Kulissen für Sie weiter. Schauen Sie im November gerne weiter auf unserer Homepage vorbei. Da haben wir noch den ein oder anderen Einblick für Sie vorbereitet. Und im Dezember können wir Sie dann hoffentlich wieder ganz real bei uns im Theater begrüßen. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.